Ja, herzlich willkommen hier entweder für den Abendvortrag oder für das Retreat, das bis am Sonntag andauern wird. Und das Thema dieses Retreats und auch dieses Vortrages ist der Tanz der Elemente. Und in diesem Vortrag heute Abend geht es vor allem darum, mal die Grundlagen für diesen Tanz der Elemente zu schaffen. Das heißt also so quasi die Bühne vorzubereiten, auf welcher dann dieser Tanz stattfinden kann. Und wie üblich beginne ich den Vortrag mit der Rezitation des Namo Tassa, dreimal auf Pali. Wer damit vertraut ist und gerne einstimmen möchte, darf das gerne tun.
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Ja, wir haben einen Körper. Das ist ziemlich offensichtlich. Und wir sind ganz schön beschäftigt mit diesem Körper. Wenn er Hunger hat, füttern wir ihn. Wenn er kalt hat, ziehen wir ihm etwas an. Wenn er schmutzig ist, reinigen wir ihn. Wenn er müde ist, lassen wir ihn ausruhen. Oder wir arbeiten mit diesem Körper. Wir gehen einkaufen, wir bügeln, wir kochen, wir jäten im Garten, wir fahren Auto oder mit dem Fahrrad und so weiter. Und auch in der Meditation haben wir diesen Körper. Manchmal verschafft er uns angenehme, wohlige Gefühle und Empfindungen. Manchmal sind es eher unangenehme oder schmerzhafte Empfindungen. Dieser Körper ist ein wunderbares Instrument, ein Instrument für unser Leben. Und er hilft uns auch, unsere positiven und heilsamen Gedanken oder Emotionen zu manifestieren, auszudrücken. Zum Beispiel freundlich zu sein oder liebevoll, mitfühlend oder geduldig. Aber natürlich kann dieser Körper auch missbraucht werden, um grausam oder verletzend zu sein. Und wir bringen diesen Körper in die spirituelle Praxis mit. Wir müssen mit diesem Körper praktizieren. Viele Leute meinen, sie könnten besser praktizieren oder die Praxis würde besser gehen, wenn das ohne diesen Körper stattfinden könnte. Und so sehen die Leute diesen Körper als ein Hindernis für die spirituelle Praxis. Aber wir sollten uns daran erinnern, was der Buddha gesagt hatte. Er hat gesagt, in Wirklichkeit gibt es eigentlich nur zwei Dinge, nämlich Nama und Rupa. Nama, das steht für alle geistigen Phänomene, Gedanken, Emotionen, Gefühle oder mentale Vorgänge. Und Rupa, das steht für alle materiellen Phänomene oder körperlichen Vorgänge. Also was es wirklich gibt, ist Nama und Rupa. Oder körperliche und geistige Vorgänge. Und wir können nicht einfach die Hälfte der Realität ignorieren und denken, dass das nicht wichtig sei. Im Gegenteil, der Körper ist für unsere Praxis unerlässlich. Denn wo findet die Praxis statt? Hier, in diesem Körper, mit diesem Körper. Zum Beispiel, das kennen wir alle, wenn wir in einen Gedanken verloren sind, in einer Fantasie und wir stolpern, dann stolpern wir genau hier, mit diesem Körper, auf der Türschwelle. Das passiert gerade hier und das passiert gerade jetzt. Das Stolpern ist nicht in der Vergangenheit, das Stolpern ist nicht in der Zukunft. Der Körper, der stellt uns eine Jetzigkeit zur Verfügung oder ein wirklich Dasein, ein Hiersein. Jede Praxis der Befreiung oder jede spirituelle Praxis muss den Körper mit einbeziehen, weil sonst wird es nur eine Flucht aus dem sogenannten wirklichen Leben. Wie gesagt, wir haben einen Körper, das ist eine Tatsache, die wir nicht leugnen können. Der Buddha war sich natürlich dieser Tatsache auch bewusst und deshalb hat er den Körper in diese Praxis der Befreiung mit einbezogen. Wenn es darum geht, eben Erkenntnisse und Einsichten in die wahre Natur aller Dinge zu verwirklichen, dann müssen wir auch das Wesen des Körpers, der körperlichen Vorgänge oder der materiellen Vorgänge erkennen und tiefgründig verstehen. Der Körper ist eine physikalische Masse, die sich nicht unterscheidet von der physikalischen Masse anderer Körper. Der unterscheidet sich auch nicht von der physikalischen Masse von Dingen, die uns umgeben. Oder mit anderen Worten, das heißt also, dass dieser, zum Beispiel mein Körper, aus den genau gleichen Bausteinen besteht, wie zum Beispiel dieser Stuhl oder diese Decke oder das Haus oder der Baum oder ein Schmetterling oder das Stück Brot, das ich zum Frühstück gegessen habe. Es ist also sehr wichtig, den Körper oder das Wesen der körperlichen oder materiellen Vorgänge zu verstehen. Und diese Wichtigkeit manifestiert sich auch in der Tatsache, dass der Körper oder materielle Dinge eine der Grundlagen der Achtsamkeit ist. Diese Grundlagen der Achtsamkeit hat der Buddha in der sogenannten Satipatthana Sutta beschrieben. Das ist die Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit. Es gibt vier Grundlagen oder vier Felder für die Achtsamkeit. Und die erste davon ist die Achtsamkeit auf den Körper oder die Betrachtung, die achtsame Betrachtung des Körpers. Und es ist interessant zu wissen, dass dieses erste Kapitel über die Betrachtung des Körpers, dieses erste Kapitel ist das längste Kapitel in der Satipatthana Sutta, das umfangreichste Kapitel. Und was ich auch interessant finde, ist die Tatsache, dass dieses Kapitel in allen verschiedenen Versionen dieser Lehrrede zu finden ist. In den verschiedenen buddhistischen Traditionen weichen die Lehrreden zum Teil voneinander ab, Aber wie Pali oder Schriftgelehrte herausgefunden haben, die diese Texte auf Pali, Sanskrit oder aus dem Chinesischen studiert haben, dieses erste Kapitel ist in allen Versionen enthalten. Und in diesem ersten Kapitel, da heißt es dann zum Beispiel, beim Körper in der Betrachtung des Körpers. Eine etwas vielleicht komische Formulierung. Beim Körper in der Betrachtung des Körpers. Und wir können diese Formulierung so interpretieren, dass es dem Buddha wirklich darum ging, eben, dass diese Betrachtung des Körpers eine gelebte und verkörperte Betrachtung ist. Also es muss eine gelebte und verkörperte Achtsamkeit sein, wirklich im Körper zu sein, wirklich den Körper fühlen oder spüren, wirklich präsent sein mit dem, was sich im Körper gerade abspielt. Aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir, wie einfach es ist, sich in einem Gedanken oder sich in einer Fantasie zu verlieren. Und wenn das passiert, dann lösen wir uns meistens vom Körper, sind nicht mehr im Körper verankert. Wir sind nicht mehr mit dem Körper verbunden. Es findet also eine Loslösung vom Körper statt oder eine Dissoziation. Und eine Loslösung oder Dissoziation vom Körper ist eine recht häufige Erscheinung unter den Meditierenden, weil viele Meditierende, vor allem im Anfangsstadium, denken, dass sie sich in der Meditation vom Körper lösen müssen oder denken, dass sie vom Körper weg müssen. Weg vom Körper hin zur Ruhe oder zum Licht. Aber natürlich heißt das nicht, dass jetzt eine Erfahrung von tiefer Ruhe oder die Erfahrung von Licht falsch oder nicht richtig sei. Es bedeutet einfach, dass das nicht das letztendliche Ziel der Übung ist. Wie gesagt, weg vom Körper hin zu etwas Erhabenerem, weil die Leute vielleicht auch denken, der Körper ist sowas Banales oder der Körper ist sowas Irdisches. Was soll das schon mit einer spirituellen Praxis zu tun haben? Einer der Vorteile, sich des Körpers gewahr zu sein, ist, dass man mehr und öfters eben hier oder präsent sein kann, anstatt in Gedanken verloren. Die Körperachtsamkeit hilft uns wirklich, uns in der Gegenwart zu verankern, uns in dem zu verankern, was wirklich geschieht. Und somit hilft es uns eben, dass wir vermeiden können, der Wirklichkeit zu entfliehen oder in eine andere, vielleicht angenehmere Wirklichkeit oder Scheinwirklichkeit zu entfliehen. Und vor allem dann, wenn wir eben mit etwas Unangenehmen oder Schmerzhaften im Körper konfrontiert werden, dann ist es so viel einfacher und angenehmer, uns in einer wunderbaren Fantasie zu verlieren. Wie gesagt, die Betrachtung des Körpers ist eine sehr hilfreiche und wirksame Übung, eben im Hier, im Jetzt zu sein. Das wissen vor allem Meditierende. Der Geist widersetzt sich oft, das Wesen des Körpers zu erkennen oder wirklich mit den Erfahrungen im Körper zu sein, weil eben diese Erfahrungen oft unangenehm, schmerzhaft oder unattraktiv sind. Und dann kommen eben Widerstände auf. Zum Beispiel ein Widerstand in Bezug auf das Erkennen der Unpersönlichkeit des Körpers. Nämlich zu sehen oder festzustellen, dass wir nur eine sehr begrenzte Kontrolle über diesen Körper haben. Wir haben keine absolute, allumfängliche Kontrolle über diesen Körper. Aber das zuzugeben, ist manchmal nicht so einfach, nicht so angenehm. Oder Widerstand in Bezug auf das Erkennen, dass der Körper so etwas Zusammengesetztes ist. Der Körper besteht aus verschiedenen Teilen oder er besteht aus verschiedenen Baumaterialien. Es gibt da Knochen, Sehnen, Muskeln, Blut, Urin, das Herz, die Lungen, die Nieren und so weiter. Und dann heutzutage haben wir auch noch künstliche Gelenke oder wir haben Silikonimplantate für größere Brüste oder einen größeren Po, Zahnprothesen. Oder Widerstand in Bezug auf das Unattraktive im Körper. So von außen gesehen mag der Körper ja noch ganz schön und attraktiv aussehen. Aber wenn wir da mal etwas öffnen und hineinschauen, gibt es viele Dinge, die nicht so attraktiv sind. Oder es gibt gewisse Dinge, die den Körper verlassen und die wir nicht mit uns herumtragen. Kot oder Urin oder Schleim oder Eiter. Ja, das sehen wir lieber nicht. Unsere westliche Kultur ist ziemlich besessen mit einem bestimmten Körperbild. Die Mode und Werbung setzen die Standards, wie der sogenannte perfekte Körper aussehen sollte. Nämlich schlank, braun gebrannt und keine Falten. Und dazu gibt es eine ganze Industrie, die uns hilft, diesem Ideal näher zu kommen. Körperlotionen, Anti-Aging-Cremen, Botox-Injektionen oder eben Silikonimplantate. Natürlich die ganze Schönheitschirurgie und so weiter. Normalerweise sehen wir unseren Körper von außen. Also ich kann hinunterschauen auf meinen Körper, da sehe ich meine Arme, den Bauch, die Beine, die Füße. Oder wir sehen unseren Körper von außen in einem Spiegel oder vielleicht auf einer Foto, auf einem Video. Wäre ganz interessant, mal einen Tag zu verbringen, ohne dass wir uns auch nur einmal im Spiegel anschauen. Vielleicht sogar eine ganze Woche. Naja, dieses ideale Körperbild ist eine sehr willkürliche äußere Form. Wir wissen aus der Geschichte, dass das jetzige ideale Körperbild nicht seit jeher bestand. Wir müssen nur vielleicht gut 100 Jahre zurückgehen und da war das Körperbild ein völlig anderes. Das Schönheitsideal war wohlbeleibt und eine helle, weiße Haut. Lasst uns nun zur Achtsamkeit des Körpers zurückkehren. Wie gesagt, die erste Grundlage der Achtsamkeit ist die Betrachtung des Körpers, Achtsamkeit auf den Körper. Und in diesem ersten Kapitel dieser Lehrrede, da beschreibt der Buddha verschiedene Übungen, mit denen wir auf den Körper achtsam sein können und mit denen wir das wahre Wesen dieses Körpers erkennen können. Weil es geht dem Buddha immer ums Erkennen und Verstehen der Wirklichkeit, so wie die Dinge sind. Und indem wir den Körper, die körperlichen Vorgänge tiefgründig verstehen, erkennen, somit erkennen wir auch das wahre Wesen aller materiellen Vorgänge. Was nun folgt, ist eine kurze Aufzählung dieser verschiedenen Übungen, wie sie der Buddha beschrieben hat. Zum einen ist da die Körperachtsamkeit in Bezug auf den Atem, also sich des Atems gewahr zu sein, ganz rudimentär zum Beispiel wahrzunehmen, ich atme ein und ich atme aus. Oder es atmet ein, es atmet aus. Und der Buddha hat das zum Beispiel so beschrieben in dieser Lehrrede: Wenn er, der Meditierende, die Meditierende, wenn er lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein. Oder wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Oder wenn sie kurz einatmet, versteht sie, ich atme kurz ein. Oder wenn sie kurz ausatmet, versteht sie, ich atme kurz aus. Und der Buddha fügt noch weitere Dinge an, wie wir in Bezug auf den Atem achtsam sein können, was wir uns gewahr sein können. Dann eine weitere Übung besteht, sich der vier Körperstellungen gewahr zu sein. Diese vier verschiedenen Körperstellungen, die der Buddha erwähnt hat, sind das Sitzen, das Gehen, Stehen und Liegen. Das heißt also, sich gewahr zu sein, wenn ich sitze, ich sitze. Wenn ich gehe, dann bin ich mir gewahr, ich gehe. Dasselbe beim Liegen oder beim Stehen. Und auch da gilt es wieder, wirklich in die Erfahrung hineinzugehen. Also beim Gewahrsein des Sitzens wirklich zu spüren, zu fühlen. Ich sitze oder respektive der Körper sitzt da. Damit verbunden sind gewisse Empfindungen, ein gewisses Körpergefühl. Wie wir das zum Beispiel eben ganz direkt erfahren können, dazu gebe ich dann weitere Anleitungen, morgen und in folgenden Tagen während dem Retreat. Es ist also nicht einfach eine analytische Betrachtung, so, ja, jetzt sitze ich oder ja, jetzt gehe ich, sondern man muss da wirklich reingehen in die gelebte Erfahrung des Sitzens oder des Gehens. Eine weitere Übung ist die Übung, die Nichtschönheit des Körpers zu erkennen, die sogenannte Asubha-Praxis. Und die kann mit den 32 Teilen des Körpers gemacht werden. Der Buddha hat so den Körper in 32 Teile zerlegt, gesagt, es gibt da Kopfhaare, Körperhaare, Haut, Knochen, Blut, Urin, Speichel und so weiter. Und wir können uns diese 32 Teile vorstellen und dann eben sehen und erkennen, dass dieser Körper zusammengesetzt ist aus diesen verschiedenen Teilen. Und wenn wir so jeden Teil für sich anschauen, sehen, dass diese Teile nicht wirklich jetzt im allgemeinen Sinn attraktiv sind. Natürlich für Wissenschaftler oder Mediziner kann Blut oder Urin wirklich sehr interessant sein. Aber dem Buddha ging es nicht darum, sondern mehr so die oberflächliche Betrachtung dieser Teile. Wo ist da die Attraktivität im Kot? Wie gesagt, für Wissenschaftler mag das attraktiv sein, für eine Fliege vielleicht auch, und Bakterien. Dann die nächste Übung, die der Buddha beschrieben hat, ist die Betrachtung der Elemente. Und das sind die Elemente von Erde, Wasser, Feuer und Wind oder Luft. Und wie in den Lehrreden beschrieben wird, bezeichnen diese Elemente gewisse Eigenschaften, mit denen wir den Körper oder materielles Erleben, mit denen wir erleben, was Form hat. Und dazu gehört eben unser Körper, sowie alle anderen materiellen Dinge, wie diese Matten, die Kerzen, das Haus, ein Fahrrad, ein Auto, das Bett, alle materiellen Dinge. Und die letzte Übung, die der Buddha in diesem Kapitel beschrieben hat, das sind die sogenannten 9 Leichenfeld-Betrachtungen. Und das war eine Übung, die zur Zeit des Buddha sehr oft praktiziert wurde. Wenn gesagt wird Leichenfeld-Betrachtung, so müssen wir wissen, dass zur Zeit des Buddhas die Leichen eben nicht vergraben wurden, auch nicht verbrannt. Häufig wurden sie einfach außerhalb des Dorfes auf ein bestimmtes Feld geworfen. Und dort verwesten dann die Leichname. Und der Verfall, die Verwesung eines Leichnams passiert in verschiedenen Stufen. Und der Buddha sagte, es kann sehr hilfreich sein, eben sich dessen gewahr zu sein und darüber zu reflektieren, zu praktizieren. Und Mönche und Nonnen zur Zeit des Buddha haben das häufig praktiziert. Heutzutage ist diese Übung eher schwierig zu praktizieren, denn wir können ja nicht den toten Körper unserer Mutter oder unseres Vaters, unserer Tante in den Garten legen und dann schauen, wie sich der Verfall des Leichnams abspielt. Ich glaube, die Nachbarn oder die Behörden würden schnell zur Stelle sein. Also, das sind die verschiedenen Übungen, die der Buddha genannt hat in dieser Lehrrede. Übungen in Bezug auf den Körper, Betrachtung des Körpers mit dem Ziel, eben das Wesen des Körpers, das Wesen der körperlichen oder materiellen Vorgänge tiefgründig zu erkennen und zu verstehen. Und wie gesagt, dieses umfangreiche Kapitel zeigt eben, wie wichtig dem Buddha die Achtsamkeit auf das Körperliche oder Materielle war, wie viel Wert er darauf gelegt hatte. Die Achtsamkeit des Körpers bringt viele Vorteile. Wie schon gesagt, ein erster Vorteil ist, dass es zu einer festen Verankerung führt. Der Körper ist hier und Empfindungen im Körper manifestieren sich jetzt. Das ist ja eigentlich ziemlich offensichtlich und trotzdem wird das häufig übersehen. Eben, wie gesagt, viele Leute oder Meditierende glauben, eine spirituelle Praxis müsse sich weg vom Körper bewegen, hin zur Ruhe oder zur Ekstase. Also wir müssen auf eine Art und Weise praktizieren, dass es eine verkörperte Praxis ist. Ein festes Gewahrsein oder ein starkes Gewahrsein des Körpers führt zu einer festen Verankerung im Körper, zu einer festen Verankerung im Jetzt. Und wenn dieser Anker im Körper wirklich stark ist, dann hilft das auch, den vielen Ablenkungen zu widerstehen. Es ist einfach so, wenn die Achtsamkeit fest im Körper verankert ist, dann finden die Ablenkungen wie Gedanken oder Emotionen eben keinen Nährboden, sich breit zu machen oder zu wachsen, stärker zu werden. Wenn zum Beispiel die Achtsamkeit auf die Erfahrung des Atems fokussiert ist, dort verankert ist, oder Achtsamkeit auf das Hören zum Beispiel, wenn dann zum Beispiel etwas Wut aufsteigt, dann wird diese Wut keinen Nährboden finden, um sich dann in wirklich eine starke, überbordende Wut auszubreiten. Zum Beispiel nehmen wir an, wir sind uns der Bewegung der Bauchdecke gewahr. Das Heben und Senken der Bauchdecke, wie sie durch das Ein- und Ausatmen verursacht wird. Wir sind uns gewahr, wie sich die Bauchdecke hebt. Wir sind uns gewahr, wie sie sich senkt. Wir wissen, wann das Heben beginnt. Oder wir merken, wie das Senken so etwas eine ruckartige Bewegung ist. Wenn jetzt eben die Achtsamkeit, der Geist wirklich bei dieser Erfahrung ist, da drin versunken ist, da drinnen wirklich ist, dann findet die Wut, die aufsteigt, eben keinen guten Nährboden, um sich breit zu machen. Die Wut steigt dann vielleicht auf als ein Gedanke, Emotion, aber so wie ein Wassertropfen auf dem Rücken einer Ente rennt sie wieder weg. Der Buddha zog den folgenden Vergleich heran. Und zwar ist es ein Vergleich, in dem er 6 Tiere erwähnt hat. Nämlich eine Schlange, ein Krokodil, ein Schakal, ein Hund, ein Vogel und ein Affe. Und jedes dieser Tiere ist an einem Seil angebunden und alle diese Seile sind in der Mitte mit einem Knoten verbunden. Und jedes dieser Tiere versucht nun in seine Richtung zu entkommen. Der Hund zieht vielleicht in diese Richtung. Und wenn er der Stärkste ist, dann zieht er alle anderen Tiere mit in seine Richtung. Aber dann nach einer Weile ermüdet er vielleicht und wird schlapp. Und dann ist es vielleicht das Krokodil, das stärker ist. Und das zieht dann alle Tiere in seine Richtung. Ja, und so geht das einmal in diese Richtung, einmal in diese Richtung. Die ganze Situation wird sich nun verändern, wenn ein Pfosten platziert wird und alle Seile dieser 6 Tiere werden an diesem Pfosten angebunden. Und welches Tier nun auch immer in welche Richtung zieht, der Pfosten, der bleibt dort stehen. Der bewegt sich nicht. Der bewegt sich nicht mal in diese Richtung oder in die andere Richtung. Und jedes Tier zieht natürlich in seine Richtung. Das Krokodil möchte zum Wasser, der Hund möchte dorthin gehen, wo es Fressen hat, der Vogel möchte auf den Baum fliegen. Naja, die Tiere ziehen in ihre Richtung, aber irgendwann mal werden sie müde sein und aufgeben. Und dann setzen sie sich einfach nieder, neben dem Pfosten. Und der Buddha hat nun gesagt, dass diese 6 Tiere die 6 Sinnestore veranschaulichen. Also die Augen, die Ohren, die Nase, die Zunge, der Körper und der Geist. Und die Achtsamkeit, der Pfosten, der steht für die Achtsamkeit auf den Körper. Und der Buddha hat das so beschrieben. Wenn diese 6 Tiere hungrig und müde würden, stünden sie nahe an diesem Pfosten, sie würden sich hinsetzen oder dort schlafen. Ebenso ihr Mönche oder ebenso ihr Praktizierenden, wenn die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit entfaltet und häufig geübt wird, dann zieht es das Auge nicht zu einer angenehmen visuellen Form hin. Und eine unangenehme visuelle Form ist nicht abstoßend. Also in anderen Worten heißt das, da ist weder Verlangen noch Aversion in Bezug auf was gesehen wird. Und der Buddha sagte weiter, an einen starken Pfosten gebunden, das ist eine Bezeichnung für die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit. Darum habt ihr euch so zu üben. Die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit wird von uns entfaltet und häufig geübt. Ajahn Mun war ein Mönch der thailändischen Waldtradition, lebte von 1870 bis 1949. Und auch er sagte, dass die Achtsamkeit auf den Körper von größter Bedeutung ist, um alles zu verstehen, um die Welt zu verstehen. Er sagte, in eurer Erforschung der Welt lasst es niemals zu, dass euer Geist den Körper verlässt. Erkennt die Elemente, die ihn ausmachen. Erkennt das selbstlose, vergängliche und leidhafte Wesen, während ihr sitzt, steht, geht oder liegt. Wenn jetzt Ajahn Mun eben sagt, versteht das selbstlose, vergängliche und leidhafte Wesen, das bezieht sich auf die drei Daseinsmerkmale. Darüber werde ich dann auch noch sprechen in den kommenden Tagen. Die drei Daseinsmerkmale von Anicca, Dukkha und Anatta, also Vergänglichkeit, Veränderlichkeit, die Leidhaftigkeit und die unpersönliche Natur alles Seienden. Wir sollten also verstehen, dass die Praxis der Meditation eine Praxis ist, die ihre Grundlage im Körper hat, weil der Körper ist die Basis für das Entstehen von Einsichten, von Weisheit, auch das Medium für das Entstehen von Mitgefühl und Güte. Der Körper ist in der Tat unser bester Freund, unsere beste Freundin. Er ist immer da. Er ist immer bei uns. Er verlässt uns nie, solange wir am Leben sind. Und wie ein guter Freund, wie eine gute Freundin, sagt der Körper immer die Wahrheit. Er lügt nicht. Natürlich können wir die Ausdrucksformen des Körpers auf eine Art und Weise interpretieren, die eben unseren Vorlieben oder unseren Abneigungen entsprechen. Wir können so etwas zurechtbiegen. Zum Beispiel, wenn wir ein brennendes Gefühl im Mund, im Rachen, im Magen haben, ja, dann will der Geist nicht zugeben, dass das eben von den scharfen Paprikaschoten kommt, weil wir lieben die Paprikaschoten so sehr und können nicht darauf verzichten beim Essen. Also anstatt eben das zuzugeben, dass es jetzt wieder zu scharf war, kann dann der Geist sich irgendwie in Gedanken und Sorgen verlieren. Werde ich wohl krank oder was ist das wohl? Was für eine Krankheit ist das? Muss ich wohl zum Arzt gehen? Naja, alles andere als einfach nicht mehr scharf zu essen. Also wie gesagt, eine der Übungen, die der Buddha beschrieben hat in Bezug auf den Körper, ist, den Körper in Bezug auf die Elemente zu sehen oder zu betrachten. Es gibt die sogenannten vier primären Elemente. Und diese vier Elemente, das sind die Bausteine alles Materiellen, einschließlich unseres Körpers. Wenn wir hier von den Elementen sprechen, so müssen wir verstehen, dass das nicht Elemente im üblichen Sinne sind oder sind nicht die Elemente, wie wir sie von der Chemie her kennen. Diese Elemente sind auch nicht eine atomare Definition der Materie. Die Elemente, wie sie der Buddha beschrieben hat, wie wir es in den Lehrreden vorfinden, sind Eigenschaften, mit denen wir die Materie oder das Körperliche wahrnehmen können oder wie wir Materie, körperliche Empfindungen beschreiben können. Oder die Elemente bringen zum Ausdruck, wie sich materielle Dinge, körperliche Vorgänge manifestieren oder ausdrücken. Die meisten Menschen haben ein sehr konzeptionelles Bild des Körpers. Da ist der Körper mit Kopf, Armen, Rumpf, Beinen, Füßen oder der Körper mit Haaren, mit Zähnen, Fingernägeln oder der Körper mit seinen Organen, Herz, Lunge, Nieren, Darm, Magen oder der Körper mit seinen verschiedenen Flüssigkeiten, eben Blut, Speichel, Galle, Urin oder so. Und die meisten dieser Dinge können wir sehen oder berühren. Wir können den Kopf sehen, wir können den Speichel spüren, berühren. Wenn wir bluten sehen, wir das Blut können es anfassen. Oder wir können einen Arm heben, senken. Wir sehen, wie sich eine andere Person bewegt. Aber eben, wie können wir unseren Körper erfahren? Was ist die direkte und unmittelbare Erfahrung des Körpers? Wenn wir in die Ebene der direkten Erfahrung des Körpers eintauchen, dann finden wir eine andere Realität. Weil dann nehmen wir nicht mehr einen Kopf, einen Arm, einen Fuß oder ein Knie wahr. Was wir dann vorfinden, sind Empfindungen wie Druck oder Bewegung, Vibration, Härte oder Weichheit, Kälte, Hitze und so weiter. Und alle diese verschiedenen Eigenschaften, eben wie Hitze, Kälte, Druck, Bewegung, das sind die Manifestationen der Elemente, dieser vier primären Elemente: Erde, Wasser, Feuer und Wind oder Luft. Das Erdelement steht für ganz bestimmte Eigenschaften. Und genauso stehen die anderen Elemente für ganz bestimmte spezifische Eigenschaften. Welches Element steht nun für welche spezifischen Eigenschaften? Das Erdelement steht für die spezifischen Eigenschaften von Härte und Weichheit oder auch für Solidität, das Solides. Das Wasserelement, das steht für die spezifischen Eigenschaften von Fließen und Zusammenhalt, also Fluidität und Kohäsion. Das Feuerelement steht für die spezifischen Eigenschaften von Hitze, Wärme, aber auch Kälte. Wir können es darum auch das Temperaturelement nennen. Und das Wind- oder Luftelement, das steht für die spezifischen Eigenschaften von Bewegung, Vibration, Oszillation und auch Widerhalt. Alles, was wir in unserem Körper oder durch unseren Körper erleben, ist eine Manifestation dieser vier Elemente. Das heißt also, die Erlebniswelt aller materiellen Dinge drückt sich als Tanz der Elemente aus. Und das ist ein Tanz mit unzählig vielen Variationen. Und wie gesagt, in den nächsten paar Tagen in der Meditation können wir diesem Tanz zuschauen. Oder wir sind dieser Tanz. Wir können ihn spüren, direkt miterleben, auf der Bühne dieses Körpers. Ich habe schon einen Vergleich des Buddhas benutzt, denjenigen mit den 6 verschiedenen Tieren. Der Buddha benutzte sehr oft Vergleiche oder Illustrationen, um den Leuten etwas verständlich zu machen. Weil er wandte sich ja auch oft an ganz gewöhnliche Leute, an Laien, die keine große Ahnung von seiner Lehre hatten, und eben um ihnen etwas verständlich zu machen, war es oft hilfreicher, einen Vergleich, ein Beispiel aus ihrem täglichen Leben zu nehmen. Es war für die Leute dann einfacher zu verstehen, als wenn jetzt der Buddha da große theoretische und abstrakte Erklärungen gegeben hätte. Gewisse Beispiele oder Vergleiche, die der Buddha benutzt hatte, mögen für uns heutzutage etwas abstoßend wirken oder zum Teil auch etwas grausam. Aber für die Leute zur Zeit des Buddha waren diese Vergleiche oft Teil ihres täglichen Lebens. Wie eben zum Beispiel der folgende Vergleich. Der Buddha sagte, ein Metzger schlachtet eine Kuh, zerlegt sie in Stücke und legt dann die Stücke auf ein Stück Tuch, das auf dem Boden liegt, an einer Wegkreuzung. Und das ist nun der Laden des Metzgers, wo er das Fleisch verkauft. Nun, da die Kuh geschlachtet und in Stücke zerlegt worden ist, ist es nicht mehr eine Kuh, die er da auf dem Tuch verkauft. Was er da verkauft, sind verschiedene Fleischstücke. Und ebenso, sagte der Buddha, besteht auch unser Körper aus verschiedenen Stücken, aus verschiedenen Komponenten. Eben Komponenten wie Haare, Knochen, Blut, Speichel, Urin und so weiter. Und jede dieser Komponenten, die sind wiederum aus bestimmten materiellen Eigenschaften zusammengesetzt. Eben bestimmte materielle Eigenschaften wie Weichheit oder Wärme oder Kohäsion oder Druck oder Hitze. Diese Elemente, diese Eigenschaften, wie sich Materie eben manifestiert, diese Elemente unterscheiden sich nicht im Innern, also im Innern unseres Körpers oder in unserem Körper und im Außen, also äußerlichen Dingen wie dieser Stuhl oder diese Klangschale oder diese Matte. Diese Eigenschaften von Härte, Kälte, Druck, Bewegung, diese sind dieselben. Und wenn wir denken, das ist mein Körper, das ist mein Arm, mein Bein, ja, da haben wir so einen Besitzanspruch. Da haben wir das Gefühl, ja, das gehört mir, das ist mein. Aber eben, so ist die Sichtweise wenn wir die Realität nicht wirklich verstehen. Ein unwissender Mensch denkt in diesen Kategorien. Das ist mein Arm, dieser Arm gehört mir und ich spüre da eine gewisse Weichheit. Ein weiser Mensch, der die Realität durchschaut hat, denkt da nicht mehr in der Kategorie von, das ist mein Arm, der gehört mir und das, ich spüre da Weichheit, sondern ein weiser Mensch weiß einfach, Berührung findet statt, Weichheit wird empfunden. Der Geist weiß, diese Berührungsempfindung wird als weich wahrgenommen. Eben, Menschen haben das Gefühl, der Körper gehöre ihnen, mein Arm, meine Füße, mein Kopf. Aber in Bezug auf die Härte zum Beispiel, auf diese Eigenschaft, die Leute sagen nicht, ah, der Knochen ist hart, die Härte, das bin ich oder das gehört mir oder das Fließen oder die Weichheit. Das sind einfach natürliche Gegebenheiten, natürliche Eigenschaften, die sich in materiellen, körperlichen Dingen manifestieren. Wenn wir uns nun selbst und andere Menschen durch die Linse der Elemente betrachten, dann sehen wir, dass wir von anderen Menschen eigentlich nicht getrennt sind. Denn wir oder ich bin aus den genau gleichen Elementen gemacht wie alle anderen Menschen auch. Härte ist Härte. Weichheit ist Weichheit. Hitze ist Hitze. Ob ich das nun bei mir empfinde oder ob das eine andere Person so empfindet. Und genauso wie wir nicht von anderen Menschen getrennt sind, so sind wir auch nicht getrennt von anderen Dingen, materiellen Sachen. Auch da, wir sind aus den gleichen Elementen gemacht wie alles Materielle auch. Also mein Körper besteht aus den gleichen Elementen wie dieser Stuhl oder wie dieses Glas oder wie dieses Holzstück hier. Nicht verschieden, kein Unterschied. Eben, meine harten Knochen, diese Härte ist nicht verschieden von der Härte dieser Stuhllehne. Oder die Wärme meines Speichels, die ist nicht verschieden von der Wärme der Hand einer anderen Person, die ich berühre. Oder die Bewegung meiner Hand, diese Bewegung ist nicht verschieden von der Bewegung eines Blattes, das vom Baum auf den Boden fällt. Bewegung ist Bewegung. Also, das sind ein paar grundsätzliche Sachen in Bezug auf die Achtsamkeit des Körpers oder körperliche Vorgänge, materielle Vorgänge. Und wie gesagt, in den kommenden Tagen werden wir damit üben, respektive können wir feststellen, dass wir das hier in unserem Körper alles entdecken, feststellen und spüren können. Und eben auch in der Berührung mit anderen Dingen merken wir, dass das einfach die vier Elemente sind, die sich mit ihren spezifischen Eigenschaften manifestieren, die wir so erfahren können. Und als Zusammenfassung noch einmal die Vorteile, die es bringt, eben mit dem Körper zu üben. Wie gesagt, zum einen, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, hilft uns die Achtsamkeit auf den Körper, körperliche Vorgänge. Das hilft uns wirklich zu verankern, im Hier, im Jetzt zu sein. Es hilft auch der Schulung der Achtsamkeit und damit können wir die Achtsamkeit auch verfeinern, schärfer werden lassen. Dann weiters, weil der Körper etwas relativ Grobes ist im Vergleich zum Geist, so ist es eben einfacher, wirklich ganz direkt in Kontakt zu kommen mit dieser Erfahrung. Also wir können ganz direkt in die Erfahrung reingehen, weil sie eben ziemlich deutlich, gut wahrnehmbar ist. Und auf diese Art und Weise lernen wir den Körper sozusagen von innen kennen. Also nicht nur so das äußere, oberflächliche Erscheinungsbild, sondern wir gehen da wirklich in die Tiefe der wahren Natur des Körpers, der wahren Natur aller materiellen Vorgänge. Und wie Ajahn Mun es eben auch gesagt hat, wenn wir achtsam sind in Bezug auf alle körperlichen, materiellen Vorgänge, so ist es relativ einfach, die drei Daseinsmerkmale zu erkennen und zu verstehen. Und wie wir das machen können oder wie wir praktizieren können, auch das werde ich dann in den folgenden Tagen sagen und noch genauer erläutern und darüber zu sprechen. Ich möchte den Vortrag abschließen mit einem Vers des Buddha, ein Vers aus dem Dhammapada, eine Verssammlung. Er sagte, wer eifrig Achtsamkeit des Körpers praktiziert, wer das Schlechte vermeidet und das Gute entfaltet, achtsam und wissensklar, wird frei von allem Leidschaffenden. Ich danke euch für eures aufmerksame Zuhören.